Guten Morgen. Predigtthema heute ist, wie gut, dass Gott mich riechen kann. Oder Gottes Schwäche für uns Menschen. Ich lese dazu den Text aus 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieser letzte Vers war einer der ersten, die ich so richtig auswendig konnte in meinem Leben. Die musste ich nämlich mit meinem schönen Knabensopran früher bei uns in der Gemeinde vorsingen. Kennt ihr das noch? Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Aber das lassen wir, das üben wir jetzt nicht. Ich bin halt schon etwas älter. Liebe Brüder und Schwestern, Gulasch, was für ein lieblicher Geruch. Zwiebeln angebraten, Fleisch angebraten. Ich rede nicht für die Vegetarier. Da braucht man dann auch nicht lange nachzudenken. Das macht einfach Appetit. Oder jetzt für die Vegetarier, frisch gebrühter Kaffee. Was für ein lieblicher Geruch. Da fällt einem auch gleich der Kuchen dazu ein. Oder andere Leute haben andere begeisternde Gerüche, Parfum zum Beispiel oder Räucherstäbchen und manche sogar Flugbenzin. Was für ein lieblicher Geruch, Flugbenzin. Riecht nach Urlaubsreisen in fremde Länder. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Gerüche können uns aber auch Vergessenes wieder in Erinnerung rufen. Da kommt ein Geruch hoch und nach einer Weile erinnert sich mein Verstand, hat es so nicht immer im Haus meiner Großeltern gerochen? Ich habe auch so einen speziellen Geruch. Wenn ich im Dunkeln durch eine Stadt gehe, im Frühjahr, und es riecht nach Spitzahorn. Wisst ihr, wie Spitzahorn riecht? Nee, ne? Wundert mich auch nicht. Ich habe damit während meiner Diplomarbeit gearbeitet mit den Blüten. Und jedes Mal, wenn ich die Gläschen aufmachte, den Deckel abmachte, dann kam mir der Duft entgegen. Das rieche ich heute noch. Geruch kann uns also bekannt vorkommen. Gerüche werden aber auch als Medizin benutzt. Für ohnmächtig gewordene Damen in einer bestimmten Zeit hielt man Riechsalz bereit. Und noch heute gibt es ja auch so etwas wie Aromatherapie. Aber das ist nicht neu. Bereits Martin Luther wusste um die medizinische Anwendung bestimmter Duftstoffe und meinte, dass sich Halbtote durch einen lieblichen Geruch wieder erholt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass er Bier gemeint hat. Diese Aussage von Luther finden wir übrigens in einer Auslegung zu dem Text, den ich eben vorgelesen habe. Sie bezieht sich auf jenen Satz, der Herr roch den lieblichen Geruch. Wir können uns das wirklich ganz real vorstellen. An dem Tag, als Noah und seine Angehörigen die Arche verließen, lag ein herrlicher Bratenduft in der Luft. Hat es bestimmt schon lange nicht mehr gegeben bis dahin. Vielleicht hätten wir erwartet, dass Noah und seine Söhne sich erst einmal Schutzhütten bauen. Es hat ja immerhin kräftig geregnet vorher. Aber stattdessen bauten sie einen Altar. Das ist das Erste, was sie bauen. Da hatten sie 40 Tage lang einen gewaltigen Sturzregen erlebt, der alles überschwemmt hatte und alles Leben auf der Erde umgebracht hatte. Und dann hat's noch 10 Monate gedauert. So lange waren Noah und seine Familie in der Arche eingesperrt. Zusammen mit zahlreichen Tieren. Wart ihr in diesen Tierhäusern im Zoo mal? Hat richtig aromatisch geduftet. In qualvoller Enge eingesperrt und alles andere als duftende Atemluft. Und dann endlich nach 11 Monaten oder über 11 Monaten konnten sie raus ins Freie. Und was machen sie? Sie bauen als erstes einen Altar. Das zeigt mir doch eins. Sie haben verstanden, was da passiert war. Und sie haben verstanden, wer Gott ist. Wir haben eben davon gesungen. Sie haben verstanden, wer Gott ist, der Heilige, der Allmächtige, der Alleinweise und der Liebende, dem sie ihr Leben verdanken. Den gilt es zu ehren. Deshalb bauen sie diesen Altar. Ihr erstes Bedürfnis nach der überstandenen Sintflut war es, Gott Opfer zu bringen. Und so schlachteten sie von allen essbaren Tieren eins und brieten es als Brandopfer. Manch einer wundert sich an dieser Stelle vielleicht, wie sollen sich diese Tierarten denn nach der Sintflut vermehrt haben, wenn sogleich geschlachtet wurde? Die Bibelleser haben damit kein Problem. Wer die Bibel kennt, der weiß, von diesen reinen Tieren musste Noah nicht nur ein Paar mitnehmen, sondern 7 Stück. Da konnte man dann eins opfern. Also brutzelten jetzt diese Fleischstücke auf dem Altar. Gott roch den lieblichen Bratengeruch und sein Zorn über die gottlose Menschheit legte sich. Mit dem Duft in der Nase roch Gott gewissermaßen die Dankbarkeit der Menschen für ihre Errettung. Und er roch zugleich ihre Sehnsucht nach einer gesegneten Zukunft in Frieden mit Gott. Da beschloss Gott, die Menschheit niemals ganz auszurotten, trotz aller Sünde und Probleme nicht. Geruch kann besänftigen. Und Gott ist hier besänftigt worden durch dieses Opfer. Nochmal zu dieser Nase. Gott kann mich gut riechen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das lesen wir in der Bibel, und der Mensch hat eine Nase. Ansonsten kommt die Nase Gottes eigentlich so in der Bibel nicht so arg vor. Kann man wirklich von Gott sagen, dass er sich an einem Bratenduft erfreut? Darf man eigentlich so menschlich von Gott reden? Ganz offensichtlich, sonst würde es die Bibel ja nicht machen. Sie redet ja auch von Gottes Augen und Ohren und Händen. Sie redet ja auch von Gottes Herz. Sie nennt Gott einen König und einen Töpfer und einen Vater und eine Mutter. Und sie spricht davon, dass er Entscheidungen trifft und sie in die Tat umsetzt. Und zu unserer großen Verwunderung lesen wir da auch, dass Gott manchmal bestimmte Taten bereut, dass es ihm leid tut. Zum Beispiel hat es ihm leid getan, die Menschen erschaffen zu haben. Als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ist Gott denn nicht allmächtig und allwissend und ewig und überhaupt ganz unvorstellbar? Wie kommt es also, dass die Bibel so menschlich von ihm spricht? Darauf möchte ich jetzt eigentlich abheben mit dieser ganzen Aussage mit der Nase. Dazu hat Martin Luther in seiner Auslegung festgestellt, das soll man nicht so verstehen, als könne bei Gott Veränderung seines Willens oder Rats stattfinden, sondern es gehört uns zum Trost. Übersetzt oder verdolmetscht, wie Martin Luther das sagen würde, heißt das, Gott zeigt sich deshalb mit einem menschlichen Gesicht in der Bibel, damit wir etwas von dem begreifen und auf diese Weise Trost erfahren können. Nur so ist das eigentlich zu verstehen, dieses Etwas. Das, was wir mit Sicherheit von Gott wissen, ist das, was er von sich aus für uns Menschen, seine Geschöpfe, in seinem Wort der Bibel offenbart hat. Und so wissen wir einiges von ihm, aber ganz gewiss nicht alles. Wir können es auch mit unserem kleinen Verstand bestimmt gar nicht begreifen. Er ist höher, so viel höher als unsere Vernunft, wie es ja auch heißt. Und so müssen wir einiges vom Wesen Gottes einfach so hinnehmen, wie es beschrieben ist, auch wenn wir es im Letzten nicht verstehen können. Und nebenbei gesagt finde ich es überaus gefährlich, wenn wir uns Gott anders machen oder anders vormalen, als er eigentlich wirklich ist, als er sich uns offenbart. Wenn wir uns also unseren eigenen Gott basteln. Am besten noch einen Gott, über den wir selbst verfügen können. Und das muss einfach in die Hose gehen. Irrt euch nicht, sagt Gott dazu, ich lasse mich nicht verspotten. Und hier sagt die Bibel, dass Gott sein Handeln, das Schaffen von Menschen eben bereut hat. Nur so ist es auch zu verstehen, diese Aussage, dass Gottes Zorn durch den lieblichen Geruch von Noahs Opfer besänftigt wird und er die ganze Menschheit, die sich mittlerweile beschränkt auf Noah und seine Familie, wieder mit freundlichen Augen ansieht. Wie gesagt, es wäre natürlich falsch zu meinen, dass Gottes ganzes Wesen sich auf solche menschlichen Aussagen beschränken lässt. Gott ist viel größer. Gott ist unfassbar. Aber noch falscher wäre es zu meinen, wir modernen Menschen wären über solche menschliche Reden von Gott erhaben und könnten mit unserem Denken seinem wahren Wesen in philosophischen Vorstellungen eventuell näher kommen, so dieses Gute oder was immer ich auch da unter Gott verstehen möchte. Das wäre nicht nur falsch, es wäre auch überheblich. Gott möchte, dass wir das menschliche Reden der Bibel ganz kindlich annehmen und glauben. Und deshalb lasst uns auch mal ganz menschlich die Sache mit der Sintflut aus diesem Blickwinkel betrachten. Am Anfang schuf Gott den Menschen einzigartig zu seinem Bild, nämlich als ein geistbegabtes Wesen mit eigenem Willen. Er wollte ein Geschöpf haben, anders als die anderen Geschöpfe, die er gemacht hat. Er wollte ein Geschöpf haben, das sich ihm freiwillig unterordnet, das freiwillig auf sein Wort hört und sich entsprechend gut verhält. Er möchte ein Geschöpf haben, das ihm ein Gegenüber ist, ein Freund, ja, ein Partner, eines, mit dem er eine Beziehung eingehen kann. Und mit diesem Plan ist Gott natürlich auch ein Risiko eingegangen. Das Risiko, dass der Mensch sich auch gegen ihn entscheiden kann und ihm untreu werden kann. Wohlgemerkt, ich rede ganz menschlich von Gott. Und nun hat sich der Mensch, das wissen wir aus den ersten Kapiteln der Bibel, leider ganz schnell anders entwickelt, als Gott es sich erhofft hatte. Er hat nämlich den Ungehorsam gewählt. Wir könnten auch sagen, die Sünde. Und damit war eine Weiche gestellt und der Zug des Bösen war abgefahren. Nun ist der Mensch böse von Jugend an, steht da drin, von Anfang an mit seinem Dichten und Trachten. Heißt nicht, dass die Jungen böser sind als die Alten übrigens. Ja, es zieht sich nur bereits seit der Jugend dadurch. Eigentlich vererbt sich diese Bosheit, wenn wir mal diesen etwas unmodernen Begriff von der Erbsünde benutzen wollen, von Generation zu Generation weiter. Und deswegen war Gott eben maßlos enttäuscht. Ich rede wieder menschlich. Er entschloss sich, das Experiment abzubrechen und die Menschheit zu vernichten. Aber da gab es eben diesen einen Mann, der noch einigermaßen nach ihm fragte, diesen Noah und seine Familie. Und ich sehe darin auch wieder diese unglaubliche Geduld, die Gott mit den Menschen hat. Es gibt ja noch so eine Stelle, Abraham und Sodom. Ja, da versucht der Abraham auch zu handeln. Aber wenn doch noch so viel Gerechte, musst du dann Sodom zerstören. Wäre so eine Parallele hierzu. Und von daher ist dann eben diese Sintflutgeschichte nicht nur eine Katastrophengeschichte, sondern in erster Linie auch eine Rettungsgeschichte. Zum Schluss hören wir eben von Noahs Opfer und von Gottes Wohlgefallen daran. Und so endet eben diese Rettungsgeschichte mit dem seltsamen, aber auch überaus tröstlichen Entschluss Gottes. Ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hört mal ganz genau hin, was Gott da sagt. Er sagt nicht, die vielen Bösen sind ertrunken, die wenigen Guten haben überlebt, also wird es zukünftig nur noch gute Menschen geben. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, mit der Sintflut habe ich den Menschen jetzt aber so einen richtigen Denkzettel gegeben. Jetzt wissen sie, woran sie mit mir sind und sie werden zukünftig nicht mehr wagen, böse zu sein. Sagt Gott auch nicht. Gott wusste sehr wohl, dass jedes Menschenherz von Anfang an mit Sünde infiziert ist, auch Noahs Herz. Auch das Herz von Noahs Frau, auch die Herzen von Noahs Söhnen und Schwiegertöchtern und auch unsere Herzen, die wir Generationen später leben. Alle die, die das nicht betrifft, die können jetzt rausgehen. Die Menschheit mag in mancher Hinsicht Fortschritte gemacht haben, seit den Tagen der Sintflut. In dieser Hinsicht jedoch ist sie noch gar keinen Millimeter weitergekommen. Noch heute ist unser Dichten und Trachten, unser Denken und Handeln, unser Planen und Ausführen böse. Der Mensch per se ist nicht gut. Er ist vollkommen gut erschaffen worden, aber er ist eben von der Sünde verseucht und durchzogen, so, ich kann es mir immer am besten vorstellen, wie so ein Blauschimmelkäse von dem Pilz. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, sagt die Bibel. Und jeder, der Menschen aufmerksam beobachtet, wird ihr Recht geben müssen. Menschen sind Egoisten. Es geht darum, Macht zu haben, Geld zu haben, Recht haben, ohne Rücksicht auf andere. Diese Veranlagung steckt in jedem drin, von frühester Jugend an. Martin Luther bemerkt zu Gottes Urteil, dieses ist ein klarer und heller Text von der Erbsünde, dieses merkwürdige Wort da. Es gibt sicher Menschen, die wollen das von sich aus ändern. Bei allem Unzulänglichkeiten, Dummheiten, Fehlern, Schwächen, bei aller Sündhaftigkeit gibt es viele Menschen, die versuchen, den Willen Gottes wirklich zu tun und den guten Weg zu gehen. Und manchmal passiert das, auch ganz im Verborgenen, so dass es kein anderer mitkriegt. Und ganz ehrlich, ich habe vor jeder Familie Hochachtung und Respekt, die versucht, ihre Kinder in dieser etwas wertelos gewordenen und manchmal auch schamlosen Zeit christlich zu erziehen. Ich bewundere jeden Vater, jede Mutter, die ihrem Kind beibringen, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und als solcher Beachtung und Respekt verdienen. Und ebenso bewundernswert ist es, wenn Kinder im Geist der Nächstenliebe erzogen werden und nicht das Recht des Frecheren und Stärkeren als Lebensregel gelehrt bekommen. Und solche Menschen, in diesem Sinne guten Menschen, gibt es sehr wohl auch außerhalb christlicher Gemeinden. Es gibt durchaus diesen humanistischen Bereich, in dem Menschen versuchen, von sich aus gut zu sein. Auch alle Achtung davor. Aber eine gute Erziehung kann lediglich erreichen, dass der Mensch sich einigermaßen beherrschen lernt und seine Sünde nicht in der Weise auslebt, die die Gesellschaft eben nicht akzeptiert. Auch die beste Erziehung kann das böse Herz nicht gut machen. Und der heutige Mensch ist nicht besser als der Mensch in früheren Zeiten. Er ist allerdings auch nicht schlechter. Wenn manche behaupten, dass man früher weniger brutal und egoistischer gewesen sei als heute, ich denke, dann erinnern sich die Leute nur einfach nicht richtig. Es mag sein, dass sich ein böses Herz heute anders auswirkt als früher, aber dennoch ist es ebenso böse und nicht mehr und nicht weniger. Hören wir nochmal dazu Gottes klare und zeitlos gültige Diagnose: Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es wäre an dieser Stelle natürlich fatal zu glauben, na gut, wenn ich sowieso böse bin, erwartet ja Gott auch gar nichts anderes von mir und dann macht's auch nichts. Klingt objektiv betrachtet ohnehin bescheuert, ehrlich. Aber manchmal denken Menschen so. Das kommt sogar in der Bibel vor. Da steht dann dieser Satz, ich glaube von Paulus ist er, der zitiert andere Menschen, die sagen, dann lasst uns noch mehr sündigen, damit die Gnade umso größer werde. So Gedanken stehen im Neuen Testament. Aber sofort steht da auch dieses, das sei ferne. Oder wir würden sagen, das ist Blödsinn. Im Gegenteil, weil Gott um unsere Schwächen weiß, will er uns verändern durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Und wir sollen Christusähnlicher werden. wieder ähnlicher dem Adam nach der Erschaffung der Menschen, der sehr gut war, eben ohne Sünde. Und diesen Prozess nennen Christen dann Heiligung. Es kann so manches Problem in mir ausräumen. Zu einem sündlosen, fehlerfreien Menschen wird er mich aber auch nicht machen. Immer und immer wieder brauche ich Vergebung. Und das Resultat von dieser Vergebung ist, und das ist wirklich für mich immer wieder ganz überraschend, Gott sagt mir, da ist nichts Verdammliches in dir. Da ist nichts Verdammliches in denen, die in Christus sind. Versteht ihr, was das in der Tiefe bedeutet? Ehrlich gesagt, ich nicht. Ich verstehe Gott da nicht. Ich will es nur einfach glauben, ich bin gerettet. Ich bin gerettet in Ewigkeit durch den Glauben an Christus und seine Gnade. Als ich das aufgeschrieben habe in dieser Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist etwas passiert, was mir nicht so oft passiert. Ich bin so ein nüchterner Typ. Ist so ein ganz tiefer Frieden durch meine Seele gezogen. Und ich wünsche mir, dass es euch auch so geht. Wie gesagt, Menschen werden nicht gut werden. Und trotz alledem, Gott fasst nun diesen merkwürdigen Entschluss. Weil der Mensch so ist, wie er ist, will ich ihn nicht gänzlich vernichten. Es soll keine weltweite Katastrophe wie die Sintflut mehr kommen. Dieser Beschluss ist, wiederum menschlich gesagt, auch unvernünftig, ganz ehrlich. Und wir reden immer noch menschlich von Gott, wie gesagt. Vernünftig wäre es doch eigentlich, dagegen zu sagen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Warum fasst Gott diesen unvernünftigen Beschluss? Die Antwort der Bibel, weil er den lieblichen Geruch von Noahs Brandopfer riecht und diesen Mann samt seinen Nachkommen lieb hat. Man ist versucht zu sagen, Gerüche wirken nicht unmittelbar auf den Verstand, sondern Gerüche wirken auf das Gefühl. Der Satz vom lieblichen Geruch in der Nase Gottes bedeutet also, dass Gott den Menschen trotz seiner Sünde einfach nur lieb hat und lieb behält und daher die Menschheit bewahren möchte. Und das ganz ohne Begründung. Normalerweise braucht der Verstand eine Begründung, die er nachvollziehen kann. An dieser Stelle fehlt die. Und entsprechende Aussagen finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Gottes Liebe zu uns ist ganz einfach da. Warum, wissen wir nicht. Wir können es nicht verstehen und diese Liebe ist größer als seine Enttäuschung über unser Versagen bzw. sein Zorn über die Sünde. Wir können menschlich gesprochen einfach sagen, Gott hat eine Schwäche für uns Menschen. Er kann uns gut riechen. Er beschenkt uns. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben. Ein Satz, den ich im GU jetzt habe auswendig lernen lassen, weil er mir so wichtig ist. Und die Kids haben ihn gelernt. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben und das nicht durch uns, sondern Gottes Gabe ist es, damit niemand sich selbst rühmen kann. Diese Schwäche Gottes und dieser Entschluss, die Menschheit nicht völlig zu vernichten, wird uns ganz besonders deutlich an seinem Sohn, Jesus Christus. Der predigt auch, dass Gott, der himmlische Vater, seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte, Matthäus 5,45. Und er kündet das Kommen vom Gottesreich an, in dem auch Platz für Sünder ist, wenn sie denn ihre Sünde bereuen und auf Gottes Hilfe vertrauen. Und er hat diese Hilfe dann ja auch selbst geleistet, indem er, dieser Christus, sein Leben als Sündopfer hingab. Am Kreuz wurde Jesus uns zuliebe schwach und hilflos. Gott hat eine Schwäche für uns. Und diese Schwäche zeigt sich nirgendwo deutlicher als in Jesu Schwachheit am Kreuz. Jetzt würden wir aber Gottes Liebe falsch verstehen, wenn wir erwarten, dass Gott nun zukünftig alles Leid von uns fernhält. Das hat er trotz seines Versprechens weder für Noah getan, noch für dessen Nachkommen, noch für uns Christen, die wir aus der Kraft des Kreuzes leben. Auch heute gibt's noch Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben, Waldbrände, Tsunamis, andere Katastrophen. Immer wieder passiert das. Und wir könnten es ja auch so verstehen, dass das Warnzeichen Gottes sind. der trotz seiner Liebe zum Menschen gegen die Sünde des Menschen protestiert. Ich will damit nicht sagen, dass es Konsequenz dieser Sünde ist, absolut nicht. Aber wir können Gott ja auch mal so verstehen, das schadet uns sicher nicht. Und Martin Luther hat das übrigens auch so gemacht in seiner Deutung der Sintflutgeschichte. Aber es handelt sich immer dann um örtlich und zeitlich begrenzte Gerichte. Wer betet und auf Gottes Hilfe vertraut, wird darin nicht endgültig umkommen. Auch das letzte Gottesgericht wird die Menschheit nicht völlig vernichten, sondern es wird die Gläubigen in Gottes neue Welt bringen. Dieses jüngste Gericht steht ja nicht im Widerspruch zu Gottes Versprechen an Noah und seine Nachkommen, denn am Ende heißt es ja da deutlich, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Solange die Erde steht. Also bis ans vorbestimmte Ende, dann wird die alte Erde vergehen mit ihrem Wechsel der Tages- und Jahreszeiten. Dann wird Gott alles neu machen. Aber Gottes Volk, das bleibt dann völlig gereinigt von der Seuche der Sünde. Gott will uns für immer bei sich haben, jetzt schon und dann in Ewigkeit. Denn er hat eine unerklärliche Schwäche für uns. Er kann mich, er kann auch dich, er kann alle Menschen gut riechen. Er liebt uns. Amen.